Vor 2 Wochen habe ich angekündigt, dass ich eine neue Reihe anfangen möchte, wo es um Gemeinde geht. Und zwar von dem Hintergrund, dass ich versucht habe, deutlich zu machen, Gemeinde zeichnet sich nur durch Gemeinschaft letztendlich aus. Und Gemeinschaft zerstören wir durch das, was man mit diesem alten, aber doch so wichtigen Begriff Sünde bezeichnet. Und es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, in denen Sünde sich auswirkt. Und diese verschiedenen Bereiche sind unterschiedlich verteilt. Aber hinter jeder dieser Sünden steckt eigentlich ein ganz natürlicher, normaler, menschlicher Antrieb. Er wird nur in eine falsche Richtung geleitet. Es ist möglich, diesen Antrieb nicht zum Sündigen zu gebrauchen, sondern für Gott. Und wie das aussieht, da geht's heute bei dem Thema Macht drum. Da lässt sich das sehr, sehr deutlich vom Prinzip her erkennen und ist auch relativ leicht für uns verständlich und nachvollziehbar, auch wenn ich gestehen muss, dass die einfachen Aussagen, die ich heute versuchen werde, euch weiterzugeben, obwohl die nicht neu sind, sondern ganz alt, in der ganzen Geschichte der Kirchen nur ganz, ganz wenig wirklich umgesetzt worden. Aber es gibt eine ganze Reihe positive Beispiele. Lasst uns den Text einmal näher ansehen. Macht ohne Stolz als Text dazu Markus 10, die Verse 35 bis 43 ist ein ganz bekannter Text. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Soweit dieser Abschnitt. So ganz am Ende der Zeit, Jesus hat schon angekündigt, dass er sterben wird, fangen die Jünger an, darüber nachzudenken, wie wird das jetzt mit unserer Karriere? Es gab ja schon Unterschiede unter den Jüngern. Jesus hat nicht alle gleich behandelt. Als er auf dem Berg der Verklärung war, hatte er nur wenige mit dabei. Und später dann im Garten Gethsemane nimmt er erstmal mehr oder weniger alle mit, aber dann zum Schluss doch nur noch 3. Jesus macht Unterschiede. Aber trotzdem war das für die Jünger etwas ganz Besonderes. Mit Jesus unterwegs zu sein, durchs Land zu ziehen, Teil seiner Wunder zu sein, mitzuerleben, was passiert. Wenn ich mir das vorstelle, bei der Speisung der 5000 von Jesus da von den wenigen Brocken immer mehr zu kriegen und zu schleppen und zu verteilen und zu verteilen und zu verteilen und genau zu wissen, wie viel da am Anfang da war. Aber sie verteilen und es wird mehr und mehr und mehr und am Schluss bleiben 12 Körbe voll übrig. Viel, viel mehr als das, was am Anfang überhaupt da war. Das muss toll gewesen sein für die Jünger, da so mit einbezogen zu sein und irgendwo durch die Stadt zu gehen und zu hören, da tuscheln die Leute. Du, der gehört auch zu Jesus. Der darf einer von seinen Nachfolgern sein. Das ist ein ganz besonderer Mensch. Das ist ein Jünger Jesu. Und auf dem Weg nach Jerusalem, wo Jesus sein Leiden angekündigt hatte, geht es jetzt darum, die Nachfolge zu klären. Die Machtfrage zu klären. Und wenn wir an Macht denken, denken wir normalerweise an so eine Pyramide. Wenn zum Beispiel jemand irgendwo als Azubi in einer größeren Firma anfängt, weiß er, ich gehöre zu denjenigen, die ganz unten und Fußvolk sind. Heute weiß es nicht mehr jeder, aber im Normalfall, spätestens nach einem Jahr, wissen das alle. Und darüber stehen dann so die einfachen Mitarbeiter, das sind diejenigen, die ihre Ausbildung fertig haben und jetzt schon mal Aufgaben auch wirklich komplett selbstständig übernehmen können. Darüber stehen dann irgendwelche leitenden Mitarbeiter, darüber vielleicht die Geschäftsleitung und ganz oben der Chef. Diejenigen, die unten anfangen, die machen das nicht, um unten zu bleiben. Sondern wenn ich irgendwo unten anfange, will ich ja auch im Laufe der Zeit aufsteigen, mehr Einfluss ausüben können. Man steigt ja auf, weil man etwas kann, was vorweisen kann. Wenn man es auch noch gerne macht, ist es prima. Dann kommt noch mit dazu, dass man ja auch gewürdigt werden will. Und wenn man so ein, zwei Stufen aufgestiegen ist, passiert es dann gar nicht so selten, dass ich, das nenne ich wieder dieses alte Wort, dass sich Sünde einschleicht. Nämlich, ich bin doch wer. Ich habe da schon was geschafft. Ich fange an, stolz zu werden auf das, was ich erlebt habe und was ich geschafft habe. Und dann fange ich an, mich in Frage zu stellen, indem ich anfange, mir die anderen anzugucken und zu sagen, was tun die denn da? Was wollen die denn von mir? Und je höher man steigt, hat mir mal jemand gesagt, ist es sogar so, dass einem immer mehr Leute am eigenen Stuhl sägen. Klar, es sind ja immer mehr unter einem. Sünde wirkt sich aber auch dahin aus, dass ich auf die anderen, die unter mir sind, herabschaue. Auf diejenigen, die in derselben Ebene sind, schaue ich nicht herab, kann ich nicht, aber ich betrachte sie als Konkurrenz. Denn oben gibt's weniger Plätze als auf meiner Ebene. Also, wenn ich besser bin als die anderen, schaffe ich es, vor den anderen aufzusteigen. Und nach oben muss ich aufpassen, dass die nicht mitkriegen, was ich falsch mache. Also schotte ich mich nach oben auch genauso ab. Ich schotte mich nach unten ab, indem ich stolz auf die anderen, also mich selbst über die anderen stelle. Die neben mir will ich nicht haben. Und ich baue Barrieren um mich herum und wir haben genau dieses Bild, was ich das letzte Mal deutlich gemacht habe. Gemeinschaft wird durch Sünde zerstört. Durch etwas, was eigentlich ganz positiv angefangen hat. Nämlich, ich will etwas erreichen mit meinem Leben. Deswegen fange ich in der Firma an und arbeite mich hoch. Ganz natürlicher, normaler Antrieb, der sich aber negativ auswirken kann. Und selbst dahin, dass man im Umgang mit Gott anfängt, Barrieren aufzubauen, weil man ja stolz auf sich geworden ist. Ich hab's weit gebracht. Ich bin an einem guten Niveau angekommen. Ich. Und ich sehe nicht mehr, was Gott getan hat, sondern nur noch das, was ich getan habe. Macht ist die Energie, die dahinter steht. Macht ist aber zunächst einmal etwas ganz Normales, etwas ganz Neutrales, nichts Negatives. Ich habe das schon beim Überblick behauptet, dass man diese Energie positiv für Gott nutzen kann. Kann Macht etwas Positives sein? In vielen christlichen Kreisen ist Macht so vom Gefühl her immer negativ belegt. Wenn wir an Macht denken, denken wir, wie ich das gerade versucht habe deutlich zu machen, an Stolz, an Unterdrückung, an Anmaßung. Und sehen nicht, dass die Bibel auch ganz positiv über Macht redet. Wir haben, um das so aus dem Blickfeld zu kriegen, für diese positive Macht sogar ein neues Wort benutzt, was eigentlich nicht drin steht. Nämlich, wenn wir positiv über Macht reden in der Bibel, nennen wir das Vollmacht. Und tun so, als ob das etwas anderes wäre, aber im Griechischen steht da dasselbe Wort. Ob Paulus in Römer 13 die Staatsmacht, die ihm von Gott verliehen wurde, nennt, oder ob er dieses Wort benutzt, wo Jesus bei Markus seine Jünger ruft und sie bestimmt und diese 12 bestimmt, die immer bei ihm sein sollten und die er aussenden will, damit sie seine Botschaft verkünden, dann gibt er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Ist dasselbe Wort? Steht immer dieses ein und dasselbe griechische Wort. Macht kann also tatsächlich etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes. Dann auch im Kapitel 6 im Markus-Evangelium, wo Jesus weitergeht, sendet er seine Jünger zu zweit aus und gibt ihnen Macht über die bösen Geister. Wenn wir dann weiter ins Neue Testament sehen, stellen wir fest, dass Gott Leiter beruft und einsetzt, denen Vollmacht verleiht. 2. Korinther 10 nennt er sich selber so. Ich könnte noch ein Stück weitergehen und auf die Macht hinweisen, die der Herr uns, in dem Fall müsste er eigentlich sagen mir, verliehen hat. Die Macht, euch als Gemeinde aufzubauen und nicht etwa euch zugrunde zu richten. Ich weiß, ich bin als Leiter von Gott eingesetzt. Und Gott hat mich in diese Machtposition gebracht. Tatsache ist, dass ohne diesen Einfluss des Strebens nach Macht vermutlich überhaupt keine guten Leiter geben würde. Und vieles, was weitergeht, würde nicht geschehen, wenn nicht jemand Einfluss ausüben und vorangehen würde. Gemeinde Jesu hätte nicht existiert, würde lange nicht existiert, wenn nicht Leute das Heft in die Hand genommen hätten und die Gemeinde wirklich geführt hätte, immer wieder weitergebracht hätte. Denn da, wo wir, denen das bewusst ist, dass wir im Auftrag Jesu auch etwas erreichen sollen, das nicht tun, machen wir einfach nur den Platz frei für Leute, die diesen Auftrag in der Regel nicht haben und es dann entsprechend ganz schnell missbrauchen und die dann Macht ausüben wollen und von Gott nicht dazu berufen sind. Die Frage ist nur, wen will Gott an der Stelle haben? Und wenn die nicht da sind, dann gibt es Chaos oder es passiert gar nichts. Jetzt auf das, was Jesus sagt zu seinen Jüngern, die nach oben wollen. Im Himmelreich rechts und links neben Jesus. Schöner, frommer Wunsch, aber in der damaligen Zeit war klar und war das die Sicht von einem Herrscher, der zu seinen Seiten seine wichtigsten regierenden Beamten stehen hatte oder sitzen hatte. Die wichtigsten Personen neben dem Herrscher sitzen auf der rechten und auf der linken Seite. Die, die für ihn die Regierungsgeschäfte führen, die Mächtigen im Reich. Wir wissen, wer zur Rechten Gottes sitzt, nämlich Christus, in der Position und Macht so nah wie irgendwie möglich, möchten jetzt seine Jünger bei ihm sitzen. Jesus stellt sich diesem Streben nach Macht zunächst einmal überhaupt nicht entgegen. Ist euch das aufgefallen? Jesus sagt nicht, Leute, was ihr hier macht, ist völlig falsch. Er sagt, ihr wisst doch, wie das gehen kann. Bei euch muss das anders sein. Wer von euch etwas Besonderes werden will, wer von euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, der soll sich den anderen unterordnen. Und wir sind ganz schnell beim Dienen angekommen und unterordnen, was ja auch wichtig ist. Aber wir sollten diese zwei Sätze noch einmal nachklingen lassen, weil es interessant ist, was Jesus nicht sagt. Was würden wir erwarten? Nachdem die beiden Jünger diesen Wunsch gestellt haben, diesen Antrag gestellt haben. Wir würden erwarten, ihr wollt etwas Großes sein, das wollt ihr sein? Ganz schlechte Idee. Das ist doch Mist, was er hier verzapft. Ihr habt's wieder nicht kapiert. So hätten wir vielleicht darauf reagiert. Aber Jesus sagt, ihr wollt groß sein? Okay, ich sage euch, wie das geht. Ihr wollt etwas erreichen, richtig, gut so. Und ich sage euch, wie das möglich ist. Ihr wollt Macht und Einfluss haben, dann hört mir zu. Ich erkläre euch, was ihr zu tun habt. Gott stellt sich dem Streben nach Macht und Einfluss nicht entgegen. Vielleicht hängt es damit zusammen, wie ich das letzte Mal schon deutlich gemacht habe, dass Gott Energie, Fähigkeiten und Antrieb in uns hineingelegt hat. Wir sind froh in der Gemeinde Jesu, dass es Menschen gibt, die auf eine positive Art und Weise Einfluss ausüben, ohne dass sie die Gemeinde deswegen unterdrücken, indem sie nämlich Gemeinde nach vorne bringen, das Reich Gottes erweitern. Wo wären wir ohne diese großen Männer und Frauen, die sich im Laufe der Geschichte von Gott haben berufen lassen, an der Spitze zu stehen, Einfluss auszuüben und ihre Aufgaben als Leiter wahrzunehmen? Wo wären wir heute ohne Martin Luther, der es gewagt hat, der gesamten Kirche die Stirn zu bieten und zu sagen, nein, hier stehe ich kann nicht anders. Nicht, weil er stolz war ohne Ende, obwohl er das wahrscheinlich auch gewesen ist, sondern weil er wusste, dass Gott ihm etwas bewusst gemacht hat, was für die ganze Kirche wichtig ist. Und deswegen war er bereit, sein Leben dafür einzusetzen. Er war bereit, alles zu verlieren, was er hatte, und er hat ja zeitweise alles verloren. Nur dadurch war es möglich, dass Reformation entstehen könnte. Wo wären wir ohne Leute wie Hermann Heinrich Grafe, die vor 150 Jahren gesagt haben, wir brauchen neue Formen von Gemeinde? Wo wären wir ohne diese Leute? Wo wären wir ohne Bill Heibels, um mal diesen Namen zu nennen, der von manchen so verhasst ist? Wir wüssten heute immer noch nicht oder würden uns immer noch keine Gedanken darum machen, dass es absolut notwendig ist, einen Gottesdienst so zu feiern, dass er für Menschen, die es nicht gewohnt sind, in den Gottesdienst zu gehen, attraktiv ist, dass sie gerne wiederkommen. Das war einer von denjenigen, die gegen die gesamte Meinung seiner Zeit, und das ist erst 35 Jahre her, es gewagt haben zu sagen, Gemeinde ist nur dann Gemeinde, wenn sie für andere da ist. Obwohl dieser Satz ja ursprünglich von Bonhoeffer stammt, der ihn schon in seinem gemeinsamen Leben mit reingebracht hat. Aber das umzusetzen hat damals nicht funktioniert. Bill Heibels musste dafür wiederkommen. Und so haben wir einige Leute, die einfach die Entwicklung von Gemeinde ganz, ganz positiv verändert haben, indem sie es gewagt haben zu sagen, Leute, wir müssen hier neu nachdenken. Wir müssen neu handeln. Und das Interessante ist, weder Luther noch Hermann Heinrich Grafe oder Bill Heibels sind hergegangen und haben gesagt, ihr müsst. Sondern sie haben immer gesagt, wir müssen. Und es ging nie darum, die anderen abzuqualifizieren, sondern sie haben es zumindest versucht, die anderen mitzunehmen und erlebt, dass es genug gibt, die das absolut nicht wollten. Und trotzdem kommt jetzt das Aber Jesu, und das dürfen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Jesus sagt, wenn du groß sein willst, dann musst du zuhören. Macht sieht eigentlich ganz anders aus. Er definiert Größe neu. Er sagt, Macht fängt nicht da an, wo du oben bist, sondern Macht fängt da an, wo du unten bist. Sie sucht sich einflussreiche Leute, und wenn es das ist, was du willst, dann, wenn du Einfluss haben willst auf deine Umwelt, wenn du wirklichen göttlichen Einfluss in deiner Umgebung erleben willst, dann hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt der Chef und du hast gefälligst zu tun, was ich dir sage, sondern wirklicher Einfluss wird nur dann ausgeübt, wenn ich selber den Menschen diene. Aber nicht diene in dem Bereich, in dem ich sage, ich mache jetzt nur das, was du willst. Denn das ist nicht dem Menschen dienen, sondern das ist Dummheit. Um es ganz deutlich zu sagen, wie ja die Geschichte mit dem Vater und seinem Sohn, die mit ihrem Esel unterwegs sind, sehr deutlich machen. Wenn ich immer nur meine, auf das hören zu müssen, was mir andere sagen, kann ich nur verlieren. Aber hier geht es darum, dass Gott Menschen in Leitungsaufgaben stellt, indem man nicht den anderen sagt, was sie tun sollen, sondern indem man Türen für diese Menschen aufmacht, damit sie ihren Platz finden können. Indem man andere Menschen mit ihren Fähigkeiten mit einbezieht. Wirklich einflussreiche Leiter sind nicht die, die sich an die Spitze stellen und sagen, jetzt hört mal alle her, wie es geht. Das funktioniert auch zeitlang. 20, 30 Jahre unter Umständen, das ist so ungefähr die Erfahrung, die man heute macht, bei Gemeinden, die so aufgebaut werden. Gemeinden mit einem starken Leiter, der sagt, wo es lang geht, funktionieren, solange dieser starke Leiter an der Macht bleibt. Und wenn er sich zurückzieht, bricht alles auseinander. Oder wenn er oben Mist gebaut hat, was auch häufig passiert, dasselbe. Das ist aber nicht das, worum es geht. Sondern wirklichen Einfluss, wirklich positiv leiten kann ich nur, indem ich Menschen deutlich mache, wo ihre Möglichkeiten stehen. Was aus ihnen werden kann, wenn sie bereit sind, ihre eigene Verantwortung auf sich zu nehmen und zu tun. Und an dieser Stelle stellt sich Jesus als Vorbild hin. Vielleicht habt ihr das Bild von vorhin noch im Auge, als Jesus am Kreuz hing. Er nimmt das Kreuz an, nimmt das Kreuz auf sich und sagt, der Menschensohn ist gekommen für die anderen. Das ist nicht das, was wir uns klassisch unter Macht vorstellen. Wer sich Bilder von Jesus am Kreuz ansieht mit diesen Schmerzen, mit der Erniedrigung, dem Leid, das ist nicht das, wie wir uns einen König vorstellen. Und deswegen verspotten die Menschen Jesus. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann zeig's uns doch. Steig vom Kreuz runter. Das wäre mächtig. Oder ruf doch deine Legionen von Engeln, von denen du geredet hast, dass sie dich vom Kreuz herunterholen und unsere Feinde platt machen. Dann wärst du wirklich einflussreich. Dann würden wir an dich glauben. Aber Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel von dem, was es heißt, wirklich mächtig zu sein. Ich muss nicht einmal mein Leben festhalten, um euch dienen zu können, um euch Leben geben zu können. Und was das, diese eine Tat am Kreuz bewegt hat auf unserem Globus, ist ja nicht nur, dass die ganze Zeitrechnung sich danach gerichtet hat, nach Jesus, sondern wir haben weltweit diesen Einfluss von Christen. Überall, auf allen Kontinenten dieser Erde, auch wenn sie nicht überall die einflussreichsten sind. Aber das Evangelium von Jesus hat sich ausgewirkt. Und da, wo das Evangelium stark vorhanden ist, hat es sich auch stark ausgewirkt. Man diese Unterschiede alleine in unserem eigenen Land sieht, zwischen dem atheistischen Teil der ehemaligen DDR und den Teilen zum Beispiel, wenn man heute nach Schwaben geht und sich dort manche Regionen ansieht, wie das Verhalten der Leute anders ist. In ganz normalem Umgang. Da wirkt sich das Wesen des Christseins in die Gesellschaft aus. Man merkt einfach den Unterschied. Und das ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir das begreifen, ohne dass da jemand Druck ausübt. Und meint, er müsste da irgendwo deutlich machen, wie das gehen soll. Jesus macht deutlich, dass er durch seinen Tod am Kreuz jeden befähigt hat, der sich ihm anvertraut hat, ein Kind Gottes zu sein. Und als Kinder Gottes haben wir den Auftrag, unter anderem eben nach und nach auch diese Welt zu verändern, indem wir immer mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Damit wir, die wir heute hier sind, unseren Platz in seinem Reich einnehmen. Dass wir diese Möglichkeit haben, geht aber nur, weil Jesus sich selbst auf diese unterste Stufe gestellt hat und uns damit die Tür aufgemacht hat. Damit wir mit ihm leben können. Und dann sagt er weiter, wenn du groß werden willst, dann sieh zu, wie du die anderen hochheben kannst. Wenn du groß werden willst, sieh zu, wen du hochheben kannst. Sieh zu, wem du Platz machen kannst im Reich Gottes, wie du diese Gemeinschaft nach vorne bringen kannst. Wenn wir uns die Geschichte der Christenheit ansehen, an der Stelle kann Kirchengeschichte wirklich furchtbar ernüchtern und sehen, wie oft Menschen versucht haben, ohne Gott, ohne Demut auch in der Kirche zu herrschen, zu bestimmen. Auch in unseren noch so kleinen und noch so geistlichen Gemeinden, dann kann man traurig werden und verzweifeln. Man kann aber auch sehen, wie trotz schlechter Vorbilder Gottes Geist immer noch in der Lage war, immer wieder neu Menschen zu beeinflussen, geistliche Leiterschaft zu praktizieren und es immer wieder neu auch Aufbrüche und positive Entwicklungen gegeben hat. Einfach weil Menschen Gott vertraut haben und erkannt haben, mit Gott bin ich immer in der Mehrheit. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein guter Gott bist, der uns Menschen liebt. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, positiv Macht auszuüben. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das zu lernen, es umzusetzen. Auch ganz praktisch in unserem normalen Umgang miteinander und mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Hilf uns wirklich zu erkennen, wo du Menschen berufen hast und ihnen zu helfen, auch diese Aufgaben wahrzunehmen und sich daran einfach da auch zu erfreuen und damit auch deutlich zu machen, wie schön das ist, wenn viele im Reich Gottes miteinander das tun, wozu du sie befähigt hast und zu erleben, wie all das zusammenspielt zum Wachstum deines Reiches. Ich bitte dich darum, dass das hier bei uns passiert. Und dank dir dafür, dass du mit dabei bist. Amen. Amen. Amen.